Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge der Brüllaffen-Couch. Diesmal mit dem gerade noch abwesenden Knut, mit Markus.
Hi.
Und mit Apfelkern.
Hallo.
Apfelkern ist nämlich jetzt vom Gästesessel auf unsere Couch gewandert. Und wird uns auch in hoffentlich zahlreichen weiteren Folgen unterstützen.
Ja.
Ja. So, Feedback, Markus, erzähl.
Ja, wir hatten ein bisschen Feedback, fand ich ganz cool. Einmal kam ein Vorschlag vom Netzwerk, war das, meine ich, dass wir auch noch die Qualität ein bisschen weiter runterschrauben könnten, weil die Downloads dann doch recht groß sind. Wir haben jetzt erstmal, glaube ich, so intern so ein bisschen bequatscht, dass wir es jetzt erstmal bei den momentanen Einstellungen lassen, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist teilweise für Sprachqualität. Wir wollen da jetzt irgendwie nicht viel weiter rumexperimentieren, ne? Und wollen uns aber natürlich auch gerne weiteres Feedback holen und daraufhin vielleicht nochmal eine neue Entscheidung treffen. Also wenn ihr das jetzt hört, entweder die Enhanced-Version, die AAC-Version mit Kapitelmarken oder die normale MP3-Version. Was sagt ihr? Könnte man das von der Datenrate noch ein bisschen runterdrehen oder soll man alles so lassen, wie es ist? Kommentar wird uns freuen. Des Weiteren hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, dass ich irgendwie noch nie Clubmate getrunken habe. Und daraufhin kamen auch zwei Kommentare, die mich dann darauf hingewiesen haben, dass es in Münster sehr wohl Clubmate zu kaufen gibt, sogar an sehr, sehr, sehr vielen Verkaufsstellen. Und irgendwie gehe ich wohl immer blind durchs Leben. Und jetzt werde ich mir demnächst mal wahrscheinlich eine holen und das Ganze mal ausprobieren. Das war es soweit zum Feedback, glaube ich.
Kannst du ja auch hier dann gleich berichten.
Ja, genau.
Und wenn es eine App fürs iPhone gibt, I find Mate, sag Bescheid.
Ja. Das fällt mir ein gerade, das gibt es, glaube ich, vom Burger King. Ich habe mal irgendwann die Burger King App runtergeladen. Ich gehe jetzt nicht so häufig zu McDonald's oder Burger King, ab und zu mal irgendwie, wenn ich nachts nach einer Party Hunger hab oder so. Aber das war dann halt so eine Situation und da hatte ich mir die App runtergeladen und da konntest du irgendwie so ein Finder und dann zeigt er dir die ganze Zeit so die Richtung an, wo du hinlaufen musst. Fand ich irgendwie ganz interessant, dann so zum Restaurant zu kommen. Restaurant in Anführungsstriche. Naja, jetzt etwas abgeschwiffen.
Ist ja dann auch sehr praktisch, wenn man etwas angeheitert ist und dann immer dem Pfeil folgen kann auf dem Handy.
Ja.
Naja, ist ja schön, dass wir heute Feedback haben. Ich kenne es ja, ich bin auch Blogger, dass man manchmal einen Post schreibt, sich Mühe gibt und dann kommt einfach kein Feedback, kein Kommentar. Und das finde ich manchmal ziemlich ärgerlich. Und da wollte ich euch mal fragen, seid ihr denn kommentarfaul?
Ja.
Ja.
Sag du mal. Nee, gerade so bei Podcasts zum Beispiel geht es mir so, die höre ich irgendwie unterwegs, also die höre ich in der Regel nicht am Rechner und dann denke ich mir, oh, da könntest du was zu schreiben oder da könntest du was zu schreiben, aber wenn ich dann wieder am Rechner sitze, habe ich das schon wieder vergessen und da ich den Feedbeitrag vom Blog zum Podcast schon vorher gelesen habe, bevor ich das gehört habe, werde ich dadurch auch nicht mehr daran erinnert. Und deswegen ist es wirklich ärgerlich. Ich vergesse das sehr, sehr oft zu schreiben. Und bei so einem normalen Beiträgen, ich weiß nicht. Ich denke immer, du müsstest noch was schreiben, aber ich mache es dann doch nicht. Was ja eigentlich auch sehr unfair ist, weil ich weiß es ja selbst. Ich schreibe für einen Musikblog und ich weiß, dass wir schon ziemlich gute Besucherzahlen haben. Aber wir haben total extrem selten irgendwelche Kommentare da. Also das bleibt noch unter der Brüllaffen-Couch zurück. Oh. Und ja, das ist wirklich, also die meisten Beiträge bleiben oben ohne Kommentar. Aber wir wissen, dass wir die Besucher haben und so. Und das ist dann manchmal schon ein bisschen merkwürdig. Da denkt man, dass man so ein bisschen irgendwie Feedback irgendwas haben wollte. Aber
was ich so ein bisschen festgestellt habe, so insbesondere bezogen auf Blogs, kann man vielleicht auch so anhand unserer letzten Podcast-Folge erklären, dass wenn sich mal irgendwie so zwei, drei regelmäßige Kommentatoren gefunden haben, die dann da was hinschreiben, dass dann teilweise in den Kommentaren Diskussion entsteht und dann nachher, sag ich mal, obwohl es vielleicht nur 3, 4, 5 Leute waren, die da kommentiert haben, dann irgendwie 50 Kommentare drunter stehen. Und dann sieht das manchmal so extrem aus in manchen Blogs, finde ich.
Ja, ich finde auch, man sollte keinen Kommentar nicht mit keinem Interesse gleichsetzen, wie Spritti ja schon erwähnte. Es können viele Klicks da sein, aber extrem wenig Kommentare. Ja. Nur äußerlich sieht man das dann eben nicht. Und ich habe auch ein bisschen so die Hemmschwelle, wenn da ein Post ist und kein Kommentar, frage ich mich auch, warum schreibt da keiner was hin? Soll ich da jetzt irgendwas drunter schreiben? Und lasse es teilweise aus dem Grund auch.
Das ist mir auch schon so gegangen.
Und manchmal gibt es auch einfach keinen Grund, was zu schreiben. Ja. Also, wisst ihr, wenn irgend so ein Beitrag ist und ich mit dem komplett übereinstimme, ich weiß nicht, bei Facebook oder so drückt man dann halt auf Gefällt mir oder sowas. Aber das hast du bei Blogs dann halt nicht. Und dann
doch, teilweise gibt es die Möglichkeit, Reaktionen anzuklicken oder ein +1 zu geben.
Ja, aber es ist mir dann halt auch zu blöd, da einfach da nur hinzuschreiben, jo, stimmt.
Ja.
Bin ich mir auch, was ist das für ein blöder Kommentar dann, aber.
Obwohl, ich kaufe mir manchmal auch bei Podcasts irgendwie ein gutes Gewissen, indem ich dann auf Flatter klicke.
Alles klar, so funktioniert das also. Ja, ich freue mich auch mehr über komplexe Kommentare, die dann irgendwie einen Diskussionsbeitrag leisten und nicht nur toll drunter schreiben, wo ich mir denke, ja, super. Was hilft das jetzt? Toll.
Ja, obwohl, da bin ich irgendwie gemischter Meinung. Also als ich damals, ich bin ja jetzt momentan nicht so ein aktiver Blogger mehr, eher so Podcast-Projekte oder so. Damals, als ich gerade mit dem Bloggen angefangen habe und dann irgendwie schon froh war, dass dann irgendwie mal 20 Leute auf dem Blog gefunden haben oder so an einem Tag, fand ich schon gut, selbst wenn jemand nur Danke für den Beitrag geschrieben hat oder so, weil man halt wusste, wow, das sind nicht nur Suchmaschinenbots, die da bei mir rum sind, sondern da stecken echte Menschen hinter und da habe ich mich auf jeden Fall immer riesig gefreut, wenn dann mal jemand kommentiert hat.
Das stimmt auch. Ich denke, es hängt auch sehr vom Beitrag an, ab, was da an Kommentaren kommen kann. Wenn es eben nicht kontrovers ist, kann man auch nicht so viel beitragen dazu.
Ja, ich finde, manchmal frage ich mich auch, wie die Leute das auf die Reihe kriegen, diese Beiträge, wo so total viele Kommentare kommen, also gerade bei so populären Blogs oder sowas. Es muss ja auch alles überwachen oder darauf reagieren. Das stelle ich mir auch extrem anstrengend vor.
Ja, da gibt es ja teilweise richtige Teams für, die das dann machen, ne?
Ja.
Das finde ich auch heftig. Und ich persönlich finde es irgendwie immer ganz schön, wenn man die Kommentare direkt ohne Moderation durchlassen könnte. Aber in der Realität ist das ja leider irgendwie kaum möglich, weil dann doch irgendwelche Trolle da ankommen und die da irgendeinen Spam reinschicken. Das finde ich eigentlich ganz schade.
Ja.
Aber WordPress hat da ja, glaube ich, auch diese Option. Ich glaube, die haben wir bei den Brüllaffen auch aktiviert. Wenn einmal ein Kommentar genehmigt wurde, dass der nächste Kommentar dann nicht mehr moderiert werden muss. Glaube ich zumindest, weiß ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit. Aber das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
Okay. Ja. Und kommentiert ihr Kommentare immer, wenn ihr welche bekommt? Oder lasst ihr das generell sein?
Ich versuche es, ja. Allein, weil ich finde, dass das auch so eine Art von Respekt ist, sich zumindest dafür zu bedanken oder irgendeine Reaktion drauf zu geben, weil du dadurch die Leute halt auch anhältst, dass sie merken, dass ihr Kommentar angekommen ist und in Zukunft halt vielleicht wieder vorbeischauen, wieder kommentieren. Ich muss aber auch zugeben, dass jetzt zum Beispiel hier bei uns, bei der Brüllaffen-Couch, wenn ich einen Beitrag reinstelle, also wenn ich die Sendung geschnitten habe oder sowas und das online stelle und dann kommen Kommentare, dann bekomme ich ja eine Mail dazu. Wenn Markus das macht, bekomme ich halt keine Mail und ich habe es mir nur nicht angewöhnt, da nachzuschauen und deswegen rutscht mir das dann manchmal durch, dass ich da keine Reaktion dann abgebe.
Ja.
Aber wenn ich das halt mitbekomme, dann versuche ich auch irgendwie zu antworten oder wenn es nur ist, zu sagen, danke für den Kommentar oder sowas, oder danke für den Hinweis.
Also einerseits freut man sich über jeden Kommentar, aber ich muss ehrlich sagen, ich reagiere nicht auf jeden, weil manchmal sage ich mir, okay, Meinung abgeschlossen, fertig, und nur so ein Danke drunter kommt mir genauso wenig sinnvoll vor, wie unter den gesamten Post nur hat mir gefallen zu schreiben. Obwohl es natürlich wirklich ein Zeichen der Höflichkeit wäre und für die Mühe, den Kommentar zu schreiben, eigentlich angemessen.
Ja. Naja, ich finde es halt auch manchmal gut, weil man durch Kommentare halt auch noch Hinweise oder Ergänzungen oder sowas bekommt, die halt den Beitrag auch noch aufwerten können.
Ja, ich denke, das ist auch das Tolle insgesamt am Internet, dieser Austausch, dass man eben eine Rückmeldung bekommt und nicht einfach da sitzt mit seinem Text.
Ja. Ja.
Was mir auch auffällt, Texte, die kurz sind oder nur aus Bildern bestehen, werden viel öfter kommentiert als irgendwelche langen, komplexen Artikel. Das finde ich dann auch mal wieder ziemlich ärgerlich.
Ja, das ist halt die Aufmerksamkeitsspanne, die neue, die durchs Internet entstanden ist. Ne? Zu lang lese ich nicht. Passiert mir ehrlich gesagt auch manchmal, dass ich dann irgendwie ein Thema schon interessant finde von der Überschrift her und dann aber sehe, dass der irgendwie jetzt umgerechnet vielleicht über 3-4 DIN A4 Seiten in der Zeitung gehen würde und dass ich dann einfach denke, boah,
das, nee. Das geht mir wirklich auch so. Ich finde das dann auch meistens zu anstrengend. Das sind dann so Sachen, die würde ich halt lieber in irgendeiner Zeitschrift oder sowas lesen.
Also machst du dann wirklich einen Unterschied? In der Zeitung würdest du den Artikel in der Länge lesen, online aber nicht.
Ja, ja. Also ich kann auch keinen guten Grund dafür liefern, aber ich habe das, wie Markus eben auch schon gesagt hat, manchmal, wo ich irgendwie sowas denke, oh, das klingt interessant oder von der Überschrift her, und dann denke ich, boah, das ist viel zu lang. Und dann habe ich hier so einen Lesezeichenordner, wo ich mir das reinschiebe, zu lesen. Und der wird mittlerweile alles voller und ich lese da nichts von. Und dann lösche ich es halt irgendwann wieder und dann kommt was Neues rein und so.
Das ist effektive Prokrastination.
Ja, genau.
Also was mir jetzt ein ganz klein bisschen dabei geholfen hat, ist halt, dass früher gab es ja halt Read It Later, diese App auch auf dem iPhone. Ja. Und die haben sich jetzt halt zu Pocket umbenannt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine andere Firma hinter steckte oder so. Kenne die Hintergründe jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist deren iPhone-App unwahrscheinlich gut gelungen. Und ich habe das dann halt auch in meinem Twitter-Client auf dem iPhone so eingerichtet, dass ich halt mit einem Tab sagen kann, diesen Artikel nach Pocket schicken. Und wenn ich dann mal irgendwie im Bus sitze oder so, dann passiert mir das schon mal, dass ich irgendwie die Pocket-App aufmache und dann auch einen längeren Artikel auf dem iPhone lese.
Google steckt da unter anderem mit drin.
Ehrlich?
Also sie haben zumindest Geld mit reingesteckt.
Ja, also designtechnisch finde ich das 1A.
Ja. So. Ich habe es auch, aber ich habe es noch nicht so genutzt. Das hängt auch, glaube ich, von an. Also wenn ich früher unterwegs war oder mit dem Zug oder sonst irgendwie so wohin gefahren bin, dann hatte ich mir auch die Zeit genommen. Also klar, wo andere dann irgendwie ihre Bildzeitung mit haben, dann habe ich halt irgendwelche Blogbeiträge oder sowas gelesen.
Blogs sind die bessere Bildzeitung, willst du damit sagen?
Aber hallo, das ist ja auch nicht schwer. Und dann habe ich das halt so zum Gelesen als Unterhaltung immer. Da das in letzter Zeit nicht so ist, komme ich da auch nicht so zu.
Ja.
Ja.
Tja. Ganz schön deprimierend, dass die Blogposts nur gelesen werden in der Länge, wenn man Zeit hat. Und die entsprechenden Technikkenntnisse.
Ja, sehr melancholisch. Das bringt mich glatt auf ein Thema. Ich habe mir nämlich den Film Melancholia angesehen, habe mir den als DVD ausgeliehen, habe mich wie immer, wenn ich mir eine echte DVD ausleihe, darüber aufgeregt, dass ich mir die Copyright-Hinweise und die Du bist ein Verbrecher-Hinweise vorher alles ansehen musste, obwohl ich es mir doch legal ausgeliehen habe. Aber das ist ein anderes Thema.
Gibt es eigentlich noch dieses Kommt, Kinder, wir gehen Papa besuchen. Nee, das er außerhalb von der Gefängnismauer steht. Das fand ich ja immer super.
Das war echt großes Kino, ja.
Sorry. Erzähl.
Ja, also ich habe mir den, also ich hatte mir zuerst den Trailer angesehen und da fand ich den schon so ein bisschen abgespaced. Dachte mir aber, weil der auf IMDb auch irgendwie eine 7,5er Bewertung bekommen hat, dachte ich mir mal, zieh ich mir den mal rein, weil ich manchmal schon so auf so melancholische Filme stehe oder Filme, wo man noch länger drüber nachdenken muss. Und es machte irgendwie den Anschein, dass auch dieser Film in die Richtung gehen wird. Und es handelt eigentlich darum, dass in einer fiktiven Welt ein großer Planet, der sich irgendwie Jahrtausende, Millionen lang hinter der Sonne versteckt hat, keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt möglich wäre, auf die Erde zurast, und es ist halt noch nicht sicher, ob er die Erde tatsächlich trifft oder ob er jetzt dran vorbeifliegt. Und die anfängliche Szene sieht halt einfach so aus, dass dieser Planet schon, also direkt ab der ersten Sekunde sozusagen, es steht klar, dass irgendwie dieser Planet mit der Erde zusammenkracht und man sieht so eine Riesenexplosion. Man weiß aber in dem Moment halt nicht, ist es ein Traum von der Hauptdarstellerin, die übrigens, ich weiß gar nicht, wie spricht man sie aus?
Kirsten Dunst.
Ja, hier.
Die ist doch deutsch, oder?
Ja, die Kirsten Dunst.
Warte, die ist doch halb deutsch, ne?
Ich habe jetzt irgendwie so Kirsten im
Seit Kopf. Letztem Jahr.
Okay. Also willst du mich Jahr jetzt die deutsche, trollen, oder?
Nein, der letztes Jahr, also September 2011, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.
Ach, ernsthaft, krass.
Ist jetzt US-amerikanisch-deutsche Schauspielerin.
Okay.
Ja.
Und ihr Vater war aber Klaus Dunst, ein gebürtiger Auslandsdeutscher.
Okay.
Ich sag doch Kirsten Dunst.
Ey, dann stimmt das ja fast echt, ne? Aber im Amiland sagt man das nicht. Ja, die können das ja auch gar nicht so aussprechen, glaube ich. Auf jeden Fall, was wollte ich denn jetzt sagen? Man sieht sie halt da in so einer Art Traum, wo sie so verwurzelt ist mit der Erde und versucht irgendwie zu rennen und mit so einem kleinen Junge, der nachher noch eine wichtigere Rolle spielt, da so am Hölzer schnitzen ist. Man sieht also eventuell, ich will ja nicht spoilern, eventuell ein Teil, der später im Film nochmal auftaucht, stark dramatisiert. Dann fängt es aber an, ich will jetzt auch nicht genau die Handlung durchgehen, dass irgendwie so eine extrem aufwendig perfektionierte Hochzeit veranstaltet wurde, die von irgendeinem Bekannten gemacht wurde. Und was ich da ganz interessant fand, dass ihr potenzieller Ehemann, na jetzt kann, ich habe immer Probleme, irgendwie muss ich mir die vorher dann mal Michael aussprechen lassen, Alexander Skarsgård. Das ist halt diejenigen, die sich ein bisschen mit der Serie
True Blood
auskennen. Das ist dort Eric Northman. Und was ich persönlich, ich finde den genialen Schauspieler bei True Blood. Ja. Und in dem Film, das hat mich irgendwie nachhaltig so ein bisschen verwirrt, spielt er irgendwie so einen ganz lieben, treuen Mann. Und das ist ja in True Blood überhaupt nicht der Fall. Und ich, meiner Meinung nach sehr gut gespielt dort. Aber dieser Film an sich, der zieht sich so unfassbar. Und man weiß irgendwie die ganze Zeit nicht, was los ist. Dann ist da diese Hochzeit, wird auch die Depression der Hauptdarstellerin irgendwie porträtiert, was ich an sich ganz gut fand. Aber den Film, der halt von Lars von Trier in der Regie gemacht wurde und das Drehbuch ebenfalls. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass irgendwie mehr Wert auf künstlerische Elemente gelegt wurde als auf tatsächliche Handlung. Und dass das dann zwischenzeitlich ziemlich langweilig wurde.
Ja, also ich habe ja den Film fast komplett gesehen. In der letzten halben Stunde war ich dann eingedöscht. Kann ich nur bestätigen, es zieht sich. Es war anfangs irgendwie ganz dicht von der Stimmung, besonders diese dramatisierte Strecke, ganz zu Beginn, wo sie verwurzelt war mit dem kleinen Jungen, der am Ast schnitzt. Mhm. Und dann hat es sich einfach nur noch gezogen. Dann war da diese Hochzeit und sie haben getanzt, dann war die Braut weg und deprimiert, alle haben sich gewundert. Die Schwester war böse auf sie. Und es hat sich gezogen. Es ist irgendwie nichts passiert. Es war eine tolle schauspielerische Leistung, gut anzusehen, aber es ist nichts passiert. Und mich hat auch teilweise ein bisschen die wackelige Kamerafilmführung gestört. Es soll wahrscheinlich so ihre innere Erschütterung zeigen, die innere Unruhe. Aber mich stört das immer total.
Ja, und was mich auch irgendwie verwirrt hat, dass das für mich irgendwie logisch nicht ganz nachvollziehbar war. Es ist halt später in der Handlung so, dass eventuell droht dieser Planet die Erde zu zerstören und jemand vermutet auch, dass die Erde dann zerstört wird. Und dann bringt sich eine Person halt mit, ich weiß nicht, Schlaftabletten oder mit irgendwelchen Tabletten um. Hä? Ich meine, wenn so ein Riesenplanet auf die Erde crasht, ne, dann ich weiß jetzt nicht, was der schmerzfreiere Tod wäre.
Ja, ein bisschen Drama muss man ja noch mit reinbringen.
Ja, okay. Hat mich ja auf jeden Fall ein bisschen verwirrt. Ich glaube, wenn das hier, wenn ich das wäre, dann würde ich einfach sagen, yo, ich gucke mir das Spektakel an.
Mach ein Video, lade ich bei YouTube vorher nochmal hoch.
Ja, das vielleicht nicht, aber naja. Ja.
Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, zum Schluss, sie haben es akzeptiert. Die Braut war eh schon so deprimiert. Sie hatte sich da mit ihrem Mann irgendwie auch direkt am Tag der Hochzeit getrennt quasi. Er ist dann gegangen. Mit der Arbeit hat sie dann auch abgebrochen, indem sie sich mit ihrem, ich glaube, es war der Chef, zerstritten hat. Also von der Warte war ihr sowieso alles egal. Ja. Und irgendwie war es dann so ganz annehmbar. Ich habe es Ende ja nicht gesehen, aber ist ja zu erwarten.
Ja, hast du, glaube ich, auch nicht viel verpasst. Ich fand es eigentlich, also es ist schon irgendwie ein Film, es ist jetzt nicht so ein Film, wo man einfach ausschaltet und sagt, na, langweilig so, ne? Also bei mir zumindest war es so, dass das schon so ein bisschen Nachgang hatte, dass man irgendwie noch eine Stunde überlegt, hä? What? Und ja, deswegen fand ich den auch irgendwie ein bisschen erwähnenswert, aber an sich könnte ich mir schon vorstellen, dass es da vielen ähnlich geht wie dir, dass sie dann während des Films einschlafen.
Es war einfach spät am Abend und das ist der dritte Film und dann ausgerechnet der und es zog sich ein bisschen und schnarch.
Also ist das schon so ein bisschen anspruchsvoller Kunstfilm, der ein bisschen runterzieht, also so kein gute Laune Popcorn-Kino.
Nee, genau.
Nein, definitiv.
Und im Prinzip für dich ganz schlimm, kein Happy End. Ich verrate jetzt einfach. Deswegen darfst du dir den nicht angucken.
Deswegen habe ich ihn mir auch nicht angeschaut.
Aber die Nacktszene, ja.
Ja, gut.
Ja, es gibt da eine ganz, die wird wahrscheinlich überall auch gezeigt. Ist sie auch im Trailer, die Nacktszene?
Keine Ahnung.
Einmal liegt sie da halt barbusig oder komplett nackt, glaube ich, ne? Und schaut sich diesen Planeten an, der gerade auf die Erde zu rast.
Ich habe jetzt auch gerade gelesen, Kirsten Dunst hat für ihre Darstellung der depressiven Braut auch die Silberne Palme als beste Darstellerin in Cannes gewonnen.
Ja. Ja, das war doch auch der Film, wo es den Skandal dann gab, ne?
Ja, genau.
Lars von Trier.
Lars von Trier.
Weil er sagte, er hätte ein gewisses Verständnis für Adolf Hitler und seine Taten.
Ja,
aber ausgeschlossen vom Festival, aber der Film durfte noch gezeigt werden.
Ja, ja. Also, da haben sie ja totalen Skandal draus gemacht, auch die ganzen Medien. Also, das hatte mir schon ein bisschen leid. Aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Film von Lars von Trier gesehen.
Ich habe mich jetzt auch gar nicht informiert, was er sonst alles noch so gemacht hat. Aber ich wüsste jetzt auch gerade keinen.
Der Antichrist.
Habe ich auch nicht gesehen.
War der letzte. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so anspruchsvolles Kino, habe ich meistens so Probleme mit. Ich gucke zwar ab und zu mal auch so Arthouse-Filme oder sowas, aber ich weiß nicht. In letzter Zeit will ich Filme sehen, die einigermaßen unterhaltsam sind, gute Laune und mir nicht so viel zum Nachdenken geben.
Ah ja, diese Cameron Diaz-Komödien, ja?
nee, die auch nicht, die sind mir auch zu blöd.
Ja.
Also, der Bad Teacher zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Also das Einzige, was so ein bisschen anspruchsvoller ist, was ich ganz gerne gucke, sind Filme von Jim Jarmusch. Aber der ganze Rest, das ich weiß nicht. Ich habe da so irgendwie keine Lust drauf. Ich habe so in letzter Zeit so die Einstellung, wenn ich ins Kino gehe und Filme sehe, dann will ich einigermaßen gut unterhalten werden und nicht noch runtergezogen werden. Und ich will nicht so kein Kopfkino sehen, also wo ich so viel drüber nachdenken muss oder sowas.
Das ist also, ja wieder mal, das ist wieder typisch. Bloß nicht nachdenken, Entspannung pur. Hirn aus.
Ja, genau. Also so sehe ich das halt in letzter Zeit. Also nicht, dass ich es nicht gucken könnte, oder mit Sicherheit könnte ich so einen Film auch gucken und mir Gedanken drüber machen und lange angeregte Diskussionen darüber haben, aber ich habe da einfach, ich weiß nicht, so in den letzten Jahren ist mir so irgendwie so die Lust darauf vergangen. Da habe ich gedacht, wenn ich dann schon mal ins Kino gehe, dann unterhalten werden. Auch nicht zu billig unterhalten, also hier Battleship oder sowas oder Transformers ist mir dann schon wieder zu platt. Aber, ja.
Ja, also nicht so unbedingt die perfekte Unterhaltung.
Ach, was ist schon Perfektion?
Ja. Ja.
Was ist Perfektion für euch?
Aber perfekt war der Film ja jetzt nicht, oder? Markus, hast du dem schon Punkte gegeben gehabt?
Ne, ich habe dem selbst noch keine Punkte gegeben. Ich würde den aber, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich dem zu wenig Punkte geben würde, dass ich irgendwie so ein als Kunstbanause dastehe, weil der so wertvoll ist. Aber ich glaube, ich würde ihm echt nur 3 von 10 Bananen geben.
Ui, da wäre ich ja viel großzügiger, weil ich meine, das Thema ist eigentlich schön. Es ist nicht der klassische Weltuntergangsfilm, so wie 2012, großes Drama und alles weg. Ich kann natürlich nicht komplett urteilen, weil ich ihn nur zum Teil gesehen habe, aber ich hätte fast 7 von 10 gegeben.
Ja, okay. Oh.
Aber auch wegen der künstlerischen Seite, weil es sehr ästhetisch gemacht war.
Mm. Ja, vielleicht war ich auch gerade in irgendwie einer Laune, wo ich das irgendwie nicht so gut aufgenommen habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mir nochmal angucken. Das ist, glaube ich, auch ein Film, den man nochmal angucken kann. Wenn man Langeweile hat.
Du bist halt auch ein Kunstbanause.
Ah, Mann!
Aber jetzt zurück. Ich habe ja eigentlich schon vom neuen Thema abgelenkt. Nur wir vergessen es immer mit den Punkten jedes Mal nach dem Film.
Ja.
Bananen.
Ja,
genau. Power-Bananen. Perfektion.
Ja. Also Wikipedia sagt ja, wir müssen unterscheiden zwischen der äußeren Makellosigkeit, also der Freiheit von Beschädigung, und der Perfektion im Sinne der Vollendung, dass etwas so weit abgeschlossen ist, dass es das Optimum erreicht hat. Ja. Da stellt sich für mich immer die Frage, was ist das Optimum und woran erkenne ich es? Ich glaube, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, was das Optimum ist. Und es lässt sich gar nicht in Zahlen ausdrücken. Ja, und bei beruflichen Dingen, sachlichen Themen, lässt sich die Perfektion viel leichter anstreben als zum Beispiel in privaten, persönlichen Angelegenheiten, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da weiß man eben nicht genau, was ist hier die Perfektion. Und vielleicht nimmt man sie auch gerade in dieser extremen Suche danach nicht wahr.
Gerade auch, weil du so im beruflichen Umfeld oder sowas ja meistens irgendwelche Milestones hast oder so bestimmte Vorgaben, wo dir wo du halt weißt, das habe ich erreicht, damit ist es erledigt. Das ist perfekt gemacht oder sonst sowas. Und natürlich sowas hast du im Privatleben oder sowas nicht. Ich habe da halt so in vielen Dingen so keine Ahnung, so Beziehungen oder ob ich irgendwas, was ich mache, perfekt finde oder so, habe ich meistens auch noch so das Zusatzkriterium, bin ich glücklich oder sowas.
Ja.
Also in so Sachen, wenn ich glücklich bin, dann ist das für mich in diesem Moment dann auch halt perfekt. Selbst wenn es jetzt für einen außenstehenden Betrachter halt nicht perfekt ist, aber wenn ich dabei dann glücklich bin, dann ist es für mich perfekt.
Also würdest du sagen, du hattest schon Momente, in denen du gesagt hast, der Moment ist perfekt?
Ja.
Ja. Ja. Also ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal häufiger das Problem, dass ich irgendwie Perfektion immer an äußeren Attributen, an der Meinung von anderen ausgemacht habe und dann eigentlich mich gar nicht selbst so gefragt habe, was findest du eigentlich, was hältst du für perfekt? Dass ich dann immer aber das heißt immer, dass es eine Zeit gab, wo mir sozusagen es wichtiger war, besonders als ich noch jünger war, was die anderen dann sozusagen, ob die das für perfekt betrachten, was ich da mache, und ganz weniger darauf geachtet habe, dass ich da selbst mit zufrieden bin. Und das hat sich jetzt aber so im Alter hat sich das ganz stark gewandelt bei mir, mir ist zwar die Meinung der anderen immer noch wichtig, zumindest von denen, die ich mag, aber dass ich dann ein bisschen mehr darauf achte, was macht mich glücklich, was ist für mich perfekt so. Und es ist zwar noch ein Weg, glaube ich, so ein bisschen da hinzukriegen, aber ich finde das irgendwie ganz gut, wenn man auch so ein bisschen auf sich selbst hört.
Ich denke, das ist auch wichtig, um überhaupt mal einen Moment zu finden, in dem man sagt, der ist perfekt. Dann stelle ich mir einfach die Frage, was könnte ich in diesem Moment machen, wenn ich das, was ich gerade tue, wäre das besser? Und lege das dann auch teilweise daran fest, der Moment ist perfekt. Mhm. Dann kann eben auch Nachtbad im See ein perfekter Moment sein, weil die Alternativen dazu eben nicht besser wären. Aber auch aus dem Moment heraus. Also nicht, dass es so klingt, ja, ist ja nicht schlimmer, also ist schon perfekt. Wenn ihr wisst, was ich damit meine.
Ja.
Ich sehe halt auch ein Problem da drin, wenn man vor lauter Streben nach der Perfektion halt das Wesentliche aus dem Blick verliert. Also wenn einen das so ein bisschen Wahnsinn treibt, weil man ständig denkt, das ist nicht perfekt, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, finde ich es dann eigentlich besser, wenn man manchmal auch sagen kann, ist doch jetzt gut so oder so.
Mhm.
Also jetzt nur mal als Beispiel, lädst irgendwie Gäste ein und willst kochen und Tisch decken und Wohnungen aufräumen und schmücken oder sowas. Und kennt ihr dann die Leute, die dann immer da noch eine Kleinigkeit, auch die Serviette ist nicht richtig gefaltet und das stimmt nicht so ganz.
Mhm.
Und das muss so alles 100% perfekt sein. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend.
Ja.
Ich mir denke, das muss nicht sein. Das reicht doch irgendwann auch. Dann ist es halt nicht 100% perfekt, aber es ist doch okay.
Ja, bei solchen Sachen geht es dann, glaube ich, auch irgendwann ins Spießige über, dass es schon fast unangenehm ist, wenn da jetzt so ein, wenn du eine Party veranstaltest und da ist so ein Oma-Kranz aufgebaut, so ungefähr, ne? Mit gefalteter Tischdecke und alles. Ich meine, manchmal kann das ja ganz schön sein und wenn man selbst Spaß dran hat, das alles schön einzurichten, dann soll man es auch machen. Aber einfach nur, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, fände ich jetzt zu heftig.
Ja, also dieses Streben nach Perfektion kann ja schon fast krankhaft sein, Stichwort Perfektionismus. Und ich denke, damit schraubt man erst recht daran vorbei. Und wenn man sich so sehr bemüht, jegliche Fehler zu vermeiden, kommt man umso weniger damit klar, wenn man dann doch einen begeht.
Ja.
Ich glaube, das ist überhaupt nicht alltagstauglich, weil man kann nicht alles perfekt erledigen. Man muss Prioritäten setzen. Deshalb an manchen Stellen auch Abstriche machen. Es ist eigentlich gar nicht möglich. Es würde viel zu viel Zeit kosten. Und ich glaube, bei diesem Streben nach Perfektion treibt man einfach Raubbau am eigenen Körper irgendwann.
Mhm. Ja.
Ja. Also es schaffen maximal die Borg-Perfektion zu erreichen.
Ja, ich meine, ich keine Ahnung, man kann ja auch noch irgendwelche Ideale haben, die hat ja wahrscheinlich jeder irgendwie und manchmal hilft es ja auch, wenn man sich irgendwie ein Ziele setzt und das für perfekt betrachtet und dann versucht, darauf hinzuarbeiten, aber immer so ein ständiges Kritisieren und alles schlecht finden, wenn jetzt irgendwie eine kleine Sache nicht stimmt, das ist, glaube ich, nicht gesund.
Ja, vor allem dieses Kritisieren, was du ansprichst, man erkennt Makel an anderen, die andere an sich vielleicht selbst nicht bemerken. Ich finde, man kann versuchen, konstruktive Kritik zu geben, aber sie dafür nicht in Grund und Boden schimpfen, weil dadurch könnte auch so ein Perfektionismus ausgelöst werden, dass sie halt versuchen, das alles zu überwinden.
Ja.
Ja.
Ja. Das Thema haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht perfekt abgearbeitet.
Nee, aber ich habe noch ein anderes Thema und da muss ich, glaube ich, vorher ein bisschen ausholen, bevor ich
bin gespannt.
bevor ich nachher total niedergeschrien werde. Also ich sag ja erstmal, ich gehe mal davon aus, dass ich eigentlich ein ziemlich toleranter Typ so bin. Oh Gott, ich glaube, ich rede mich hier total in Schwulitäten. Also so fangen ja eigentlich immer die schlimmsten Argumente überhaupt an. Ne? So, ich bin ja eigentlich kein Rassist, aber Völkergruppe X muss raus. Nein. Aber
sobald ein Aber reinkommt, dann ja, weiß man schon, es geht schief.
Ich hoffe, du hast ein perfektes Statement vorbereitet.
Also es war so, ich hatte letztens persönlich ein Gespräch mit einem homosexuellen Mann Und der hatte halt ein merkwürdiges Verhalten, was aber wahrscheinlich viele auch kennen und was auch schon vielfach parodiert war. Nämlich, dass er diese extreme schwule Sprache hatte. Und wie gesagt, ich bin tolerant, soll jeder machen, was er will, Mann mit Mann, Frau mit Frau, alles Mögliche. Je nachdem, wie einem das Herz steht, kann jeder machen, wie er will. Aber diese Person hat halt echt gesprochen wie, kennt ihr zufällig diesen Sketch, den Harpe Kerkeling gemacht hat, wo jemand in so einem Bäckereigeschäft steht? So, nein, das geht ja gar nicht. So, ne? Und ja. ich hatte irgendwie 10 Minuten mit dieser Person gesprochen und ganz ehrlich, ich konnte den nicht ernst nehmen. Für mich wirkt das total aufgesetzt und gespielt und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person tatsächlich in seinem Kopf diese Stimme hat. Also, das wäre genauso, als würde jetzt irgendwie eine Frau zu mir die ganze Zeit in so einer 0900-Stimme, Anmachstimme reden, wenn sie mit mir über Steuern redet oder so, ne? Und irgendwie, ich konnte den dann nicht ernst nehmen, irgendwie, wenn er dann irgendwie sagt, hat er jetzt zwar nicht, aber irgendwie, nein, was da jetzt in Syrien passiert, ist unglaublich. Dann, boah, nee, da, irgendwie dann schaltet das bei mir ab. Das ist so eine Sache, wo ich glaube, ich entweder bin ich da nicht tolerant genug oder, ja, weiß ich nicht. Wie seht ihr das denn?
Also ich finde, das ist jetzt ein Individuum, das so sich verhalten hat. Das kannst du doch nicht auf die ganze Allgemeinheit der Schwulen
beziehen. Nein, das sollte auch auf gar keinen Fall so sein. Ich wollte eigentlich damit eher sagen, dass solche einzelnen Individuen dann vielleicht auch das Image der Schwulen prägen zum Negativen hin. Dass dann genau so eine Person halt rausgepickt wird, um ein Image zu bilden, was dann halt dem Negativen zugewandt ist sozusagen.
Ja.
Und ich fand das irgendwie komisch und ich konnte das nicht so gut.
Halt, halt, halt. Also, ich finde das auch anstrengend, aber das ist ja eigentlich nicht mein Problem, vermutlich auch nicht dein Problem damit, dass derjenige schwul ist.
Nee.
Sondern der labert einfach bescheuert.
Ja, genau.
Also, das habe ich auch bei Heteros oder so, wo ich mir auch manchmal denke, oh Gott, red ruhig weiter, aber mit irgendjemand anderem, nicht mit mir. Das, ich finde das wirklich anstrengend. Ich habe auch einen einigermaßen guten Bekannten, der nicht ganz so extrem spricht, aber schon so ein bisschen.
Mhm.
Und da habe ich auch schon früher gedacht, naja, der ist vielleicht auch schwul, ist er auch im Endeffekt, also er hatte später dann sein Coming-out.
Mhm.
Aber den habe ich immer nur so maximal 10 Minuten ertragen. Also eigentlich ein netter Kerl, aber ich konnte auch diese Art nicht, wie er geredet hat, hat mich einfach genervt. Mhm. Aber das hat mich halt völlig unabhängig davon genervt, ob ich gewusst hätte, ob er schwul ist oder nicht.
Ja, so geht's mir halt auch.
Ich meine, das ist halt dieses typische, sobald irgendwo in einem Sketch oder sonst irgendwo, wo Homosexuelle parodiert werden oder so gemacht werden, dann werden die halt auf diese plakative Art gemacht. Dann noch ein bisschen übertriebener.
Mhm.
Ich meine, allein hier Bulli-Parade, Traumschiff Surprise, da reden die ja im Prinzip einen ganzen Film lang so.
Ja, stimmt.
Hast du denjenigen eigentlich mal darauf angesprochen, dass du seine Sprechweise seltsam fandest?
Also ich war kurz davor. Ich habe mir dann aber echt schon, während ich da gesprochen habe, noch Gedanken gemacht, ob man das jetzt bringen kann, weil da noch zwei andere beistanden. Und ich denke mir halt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich konnte irgendwie will mir in meinen Kopf nicht rein, dass der wirklich, wenn der, ich weiß nicht, jetzt auf, ich weiß nicht, bei irgendeiner brenzligen Situation oder mit seiner Mutter, ob das der da auch so redet. Für mich wirkte das alles gespielt und gestellt. Und ich kann das ganz schlecht haben, wenn Menschen gespielt und gestellt sind. Dann denke ich immer, ja, die sind nicht ehrlich mit mir sozusagen.
Ja.
Das ist auch mein Problem. Weil manchmal kommt da noch so eine merkwürdige Verwendung von Worten dazu oder sonst sowas, wo du dir denkst, so redet doch niemand normal.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das Problem, was du damit hattest. Oder
so, genau.
Wie ich das jetzt verstehe, dass du dich halt fragst, redet der wirklich so? Also redet der auch unter völlig anderen Umständen so.
Genau.
Oder, ja, ich glaube schon.
Ehrlich? Weil ich hatte mich nämlich gefragt, wenn er das wirklich macht, wenn er halt 24/7 so ist und ich ihn darauf anspreche vor anderen Personen, sag mal, so ungefähr, jetzt netter gesagt, aber willst du mich eigentlich verarschen? Das bist doch nicht du. Dann würde ich ja eigentlich seine ganze Person kritisieren und angreifen. Und das wollte ich dann aber auch wieder nicht. Und vielleicht bin ja auch nur ich der Verpeilte. Und deswegen habe ich es dann einfach so belassen und hab nicht weiter nachgefragt. Kenne ich jetzt auch nicht näher. Also wird wahrscheinlich auch keine Situation geben, in der ich nochmal die Möglichkeit habe, es sei denn, ich treffe noch jemand anderes. Aber naja, würde mich aber auch riesig interessieren, wenn vielleicht einer unserer Zuhörer dazu mal ein Statement geben würde. Vielleicht jemand, der selbst so in seiner Freizeit oder auch 24/7 so spricht und mir dann einfach mal sagt, wie das dazu gekommen ist, ob das in seiner Pubertät auch schon so war oder in seiner Kindheit oder ob das einfach irgendwann eine bewusste Entscheidung war. Würde mich brennend interessieren.
Also dieses klischeehafte Sprechen, ich denke, das trifft jetzt nicht nur auf Schwule zu, sondern es gibt auch die typischen Macho-Typen, die entsprechend sprechen. Es gibt die typischen Mausis unter den Frauen, die dann auch entsprechend...
stimmt, hast recht.
Die Vorurteile müssen ja auch irgendwo herkommen.
Ja.
Ob diejenige dich dann trollen wollte oder wirklich so spricht, ist eine andere Frage.
Ja. Und das ist halt... jetzt so ein sehr anstrengend, also ich finde es anstrengend, wenn jemand so auf Dauer mit mir spricht.
Ja.
Aber ich denke mal, kann man auch nicht so pauschalisieren oder sowas, aber ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, der homosexuell war, der auch nicht ganz so schlimm gesprochen hat, wie du es eben nachgemacht hast, aber auch schon so in die Richtung ging. Der hat aber wirklich immer so gesprochen. Ja. Also egal, ob der irgendjemand angeschrien hat, was für mich so einen lustigen Faktor hatte.
Ja.
Ob ich wollte oder nicht, ich konnte es nicht so 100% ernst nehmen. Das klang halt dann schon ein bisschen lustig. Aber der hat wirklich in jeder Situation, ob er sich jetzt normal unterhalten hat oder freudig war oder jemand angeschrien hat, hat das immer so geklungen. Ich denke mal, das ist so ein Punkt, das können wir uns vielleicht einfach nur nicht vorstellen.
Ja, ich hatte zwei schwule Mitschüler, die haben ganz normal gesprochen. Enttäuschend, ja, ich weiß.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass schwule Männer das manchmal nicht haben können. Aber naja, wie gesagt, ich vielleicht weiß ich da auch zu wenig, würde mich über Feedback freuen.
Ja. Anderes Thema. Eigentlich ein Thema, was Knut mit anleiern wollte, aber der ist ganz kurzfristig ja aus der Sendung raus. Ich versuch's trotzdem mal. Und zwar geht's um Schneewittchen und den Jägersmann. Oder, wie das ja jetzt so neu heißt, Snow White and the Huntsman. Kinofilm läuft gerade im Kino, habe ich gesehen. Und es geht im Prinzip um die Geschichte von Schneewittchen. So ein bisschen übertriebener auf Fantasy gemacht und modern interpretiert. Wir verlinken auf jeden Fall auch mal den Trailer. Im Prinzip... Okay, die Geschichte kennt man ja so grob und die Anleihen an diese Grimms Märchen sind da auch drin. Ich versuche das mal ungefähr zusammenzufassen. Also, Schneewittchen hat eine ganz liebe Mutter und einen lieben Vater und die sind König und Königin. Und als Schneewittchen dann so, ich weiß nicht, 4, 5 oder sowas ist, stirbt die Mutter. Der Vater ist traurig und dann auf einmal gibt es einen Krieg und in diesem Krieg greift er eine andere Armee an und rettet da eine vermeintlich hilflose Frau, verliebt sich in diese und diese Frau wird gespielt von Charlize Theron und das ist die böse Königin. Die bringt dann nach relativ kurzer Zeit, nachdem sie den König geheiratet hat und zur Königin wurde, bringt sie diesen um und entsorgt Schneewittchen in einen Turm. Und dann vergeht die Zeit und die herrscht halt nicht gerade nett und macht da so ein bisschen Terror in dem Land und auf einmal ist Schneewittchen erwachsen und es ist Kirsten Stewart geworden.
Wow.
Die man ja wahrscheinlich kennt oder nicht kennt aus den ganzen Twilight-Film.
Die Frau mit den vielen Gesichtern.
Mit dem Blick.
Ja.
Und dann ergibt sich irgendwann die Chance, also sie bekommt dann mit, dass Teile der Getreuen ihres Vaters sich noch irgendwo weit entfernt verschanzen. Und sie ergreift dann durch eine Möglichkeit, weil es sie sich mal gibt, die Chance zu fliehen, haut ab aus diesem Schloss und versucht, die zu finden. Die Königin schickt dann natürlich den Huntsman oder den Jäger hinterher. Da sind wir dann wieder so wie beim originalen Märchen. Der entscheidet sich dann aber, sie nicht zu töten, sondern sie zu begleiten. Und dann geht's halt auf diese Reise zurück zu, ja, zu, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber irgend so eine Art Adjutant oder sowas vom ehemaligen König. Und das Ende ist zwar sehr vorhersehbar, aber ich will es dann vielleicht doch nicht so verraten. Der Film war visuell schon ziemlich gut gemacht. Was, ja, aber ich fand ihn irgendwie nicht so doll. Und es hat mehrere Gründe. Da ist zum Beispiel die schon angesprochene Kirsten Stewart, die ich optisch ja ganz ansprechend finde und die passt auch so einigermaßen vom Aussehen für Schneewittchen. Also sieht ja ganz nett aus und hat halt auch schwarze Haare, weiße Haut und, ach verdammt, was braucht Schneewittchen noch? Haar wie Ebenholz, Haut wie Schnee und...
Rot wie Blut, irgendwas. Lippen?
Lippen, genau.
Ja,
genau.
Und Augen, rot wie Blut.
aber die hat keinen, hat nur diesen einen Gesichtsausdruck, den man wirklich auch aus Twilight kennt. Also das ist halt, da ist vielleicht ein, zwei Mal lächeln, aber es gibt so Szenen, wo länger auf ihr Gesicht gehalten wird und irgendein anderer Schauspieler dadurch die Mimik auch so ein bisschen was rüberbringen könnte. Und das passiert da einfach nicht. Das ist nichts.
Ultimatives Poker. Sollen wir vielleicht mal laut in den Dschungel Knut rufen? Ich glaube, der hatte da auch noch was zu sagen und vielleicht kommt der ja spontan mal rein. Knut!
Aber nur ganz kurz. Ja. Ich habe den Film vorgestern geguckt. Ich bin mit meiner Zeit momentan ein bisschen durcheinander, aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also, okay, vielleicht hätte man, was Spritti gerade sagte, die Gesichtsausdrücke besser nutzen können. Mhm. Aber so generell von der Story fand ich ihn sogar besser als das Original. Okay, das Original war mir jetzt nicht mehr so ganz im Gedächtnis, aber ich finde es irgendwie so auch besser gemacht.
Aber fandest du den nicht auch allein schon zusammengeklaut von verschiedenen Filmen? Ich habe zum Beispiel einmal an die unendliche Geschichte denken müssen. Das war, nachdem hier Kirsten Stewart aus dem Schloss springt und dann springt sie ins Meer und dann landet sie an irgendeinem Strand und zufälligerweise ist da ein weißes Pferd. Und dann reitet sie auf dem Pferd, bis sie irgendwann in diesem finsteren Wald kommt und da versinkt das Pferd im Moor. Das war 1:1 wie die unendliche Geschichte. Dann, wie sie über diesen gibt eine Szene, wo sie mit den Zwergen, die auch in dem Film auftauchen, über so einen Bergpass zieht. Da habe ich dann auch gedacht, hallo, Herr der Ringe. Dann, wie sie stellenweise mal eine Rüstung anhatte, sah sie aus wie, ich glaube, Mila Jovovich war das, in Jeanne d'Arc.
Okay. habe ich jetzt nicht so wirklich das Gefühl gehabt, okay, unendliche Geschichte ist bei mir ewig her, deswegen wahrscheinlich dieses Pferd und so nicht erkannt. Was ich halt irgendwie eine Szene fand, die, komisch war.
Avatar ist mir gerade noch eingefallen. Avatar muss ich auch dran denken. Und zwar in diesem schönen Wald dann.
Okay.
Sorry.
Ja, meine Szene, die ich meine, ist auch in dem schönen Wald, als sie dem Hirschen gegenübersteht. Das war doch kein Hirsch, das war ein Pferd mit einem Baum auf dem Kopf.
Ja. Obwohl ich die Szene ganz schön fand. Also da fand ich auch Kirsten Stewart okay. Da hat man hier so ein bisschen angemerkt, wie sie das erste Mal richtig aus diesem Gefängnis wieder draußen ist und so diese Natur erkundet und alles so wunderschön ist. Und
ja, aber es war ein Baum und kein Geweih.
Ja, das war schon ziemliches Geäst, was der da auf dem Kopf hatte, das stimmt. Aber okay, das ist ja auch ein Märchen. Das ist ja nicht die Realität.
Nicht? Oh.
Aber wo du gerade mal hier aus dem tiefen Dschungel reinschaust, dieser Prinz Charming, also ihr Freund aus Kindheitstagen, der damals geflohen ist, wenn sie zurückgeblieben ist, also da gibt's halt diesen Jungen, wie gesagt, die waren befreundet, als sie Kinder waren. Und dann gab's den Angriff auf die Burg und der ist mit seinem Vater, der jetzt der Anführer der ehemaligen Getreuen vom König ist, geflohen. Und sie haben gedacht, sie wäre tot. Also sie wissen gar nicht, dass er noch lebt, erst als er aus dem Turm flieht. Und als er hört, dass sie noch lebt, macht er sich halt auf die Suche nach ihr. Ich fand den komplett überflüssig. Ich fand, da war nichts, wo der hätte aus dem Film auch draußen sein können. Erstmal war der Darsteller, ich habe schon wieder vergessen, wer das war, der war total gesichtslos und uninteressant und der ganze Handlungsstrang, der war unsinnig. Also ich hätte ihn nicht gebraucht. Hm. Fandst du, dass der irgendeinen großen Sinn hatte?
Ja, ich glaube auch, das Infiltrieren, also ich dachte gerade, das Infiltrieren der königlichen Truppen oder
ja.
Der Truppen der falschen Königin, egal. Dass das irgendwie noch Sinn gehabt hätte, aber im Endeffekt eigentlich auch nicht.
Ja.
Ich meine, er hat sie dadurch zwar gefunden, ja, aber geschützt hat sie ja weiter, der Huntsman.
Ja. Und ich fand halt, so gab es einige Sachen da drin. Erstmal wurde ein bisschen langsam erzählt, auf einmal wurde total schnell gehatzt von einem Punkt zum nächsten und sich keine Zeit mehr genommen für die Handlung. Und dann waren da halt auch so vollgestopft mit so unnützen Handlungsfaden, die man hätte rauslassen können und sich für andere Dinge mehr Zeit lassen können. Und dann wäre der Film auch ein bisschen anders geworden. Also ich fand, von der Grundidee war das schön. Also ich finde, die Märchen geben unglaublich viel her, wo man viel Fantastisches draus machen kann. Finde ich eigentlich überraschend, dass es erst jetzt so in Mode kommt, da so ein bisschen was Moderneres draus zu machen. Also von daher gibt es ja auch noch zahlreiche Märchen, wo uns bestimmt auch noch ein bisschen was bevorsteht. Aber ich finde, das hat so Potenzial gehabt und die fand ich zum Großteil in den Sand gesetzt. Ich habe auch zum Beispiel den Huntsman, da habe ich ständig nur Thor gesehen. Der hat doch fast genauso gespielt, wie als er Thor gespielt hat. Also der Darsteller vom Jäger ist wie heißt er denn jetzt? Chris Hemsworth, der den Thor spielt in Thor und den Avengers. Ich finde, da war er genauso. Die einzige, die da wirklich gut war vom Schauspielerischen her, war Charlize Theron. Also ich finde, der hat mir die böse Hexe richtig abgenommen. Die war richtig, richtig gut. Vielleicht sogar teilweise ein bisschen zu übertrieben gut im Vergleich mit den anderen.
Ja, wobei, da habe ich jetzt vor kurzem, oder heute oder so, keine Ahnung, einen Post auf 9gag gesehen. Ja, ich lese das wirklich. Wo dann irgendwer so gegenüberstellte, die böse Hexe. So wunderhübsch und so. Und dann die wunderschöne Schneewittchen Kirsten Stewart. Warum?
Also, ich fand, Charlize Theron sah eigentlich besser aus als Schneewittchen.
Ja, eben. Genau deswegen.
Das stimmt schon. Aber die hätte okay.
Hätte man als halt tauschen können.
Da gab es halt die Szenen, die musste ja die Schönheit von den anderen sich praktisch klauen und damit sie ewig schön und jung bleiben kann. Weswegen ja überhaupt Jagd auf Schneewittchen gemacht wird, ist, dass sie das Herz von ihr essen muss.
Ja, ganz ehrlich, da hätte man auch Kirsten Stewart nachschminken können.
Ja, das stimmt. Also, wo sie am Ende dann den Kampf zieht und so, da, ja, das fehlt halt so ein bisschen. Also die Anmut, die Schneewittchen eigentlich haben müsste, gerade halt mit diesem weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz, rot wie Blut, das hat da gefehlt. Also das hätte ich so ein bisschen da gerne drin gehabt. Diese Anmut, die hat Kirsten Stewart halt überhaupt nicht rübergebracht. War falsch besetzt. Ich denke halt mal mit Sicherheit auch besetzt, um ein bisschen Twilight-Publikum darüber zu ziehen. Dafür hätte man dann aber auch eine Liebesgeschichte ein bisschen mehr ausführen können. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das hat mir ein bisschen gefehlt. Also man muss ja jetzt nicht sagen, in was für eine Richtung das später gegangen ist, was ja auch nicht so zum Märchen eigentlich passt, aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht.
Naja. Es kommt ja in diesem Jahr noch ein Schneewittchen-Film raus und es war ja auch schon einer da. Hat den jemand von euch gesehen?
Ja. Och, hör mir auf. Hier, Dingsbums, Pretty Woman als böse Hexe geht gar nicht.
Julia Roberts.
Genau, ja. Julia Roberts.
Die finde ich ja eigentlich toll, aber hat es ganz schlecht gespielt, oder was?
Die kann das nicht, der nehme ich das nicht ab. Ne? Charlize Theron hat es so ziemlich gut rübergebracht, die war halt so ein bisschen die Hinterhältige, die sehr gut aussieht und die aber dann die Leute so hintenrum hintergeht und die mit sich auch so ein bisschen Probleme hat und allein die Sprache und das Gesicht und du hast so gesehen, da hinter der Fassade steckt so das Böse und Julia Roberts war einfach nur eine Karikatur von so einer bösen Königin. Ja. Also den Film, da Spiegeln, fand ich noch schlechter. Also vor allen Dingen war ich da enttäuscht, weil das jetzt, Snow White and the Huntsman, war ja Debütfilm. Der Regisseur Rupert Sanders war sein erster richtiger Film. Während Mirror Mirror oder Spiegeln ja von Tarsem Singh ist, der ja eigentlich gerade so optisch mit The Fall und The Cell ziemlich starke Filme gemacht hat. Und da war ich bei Spiegeln total enttäuscht. Komplett schlecht besetzt. Also den fand ich wirklich noch schlechter. Also da habe ich mich relativ geärgert. Dem gebe ich vielleicht so 3 von 10 Bananen. Mhm. Weil so ein bisschen fühlt man sich ja bei so Märchen auch immer an die Kindheit erinnert. Und dann, naja, Sean Bean war auch wieder drin in dem Film. Der das macht, was er, egal in welchem Film oder Serie er ist, am besten macht, ist sterben.
Supi. Das wäre auch was für Kirsten Stewart.
Ja. Das ist jetzt kein
im echten Leben?
Nein, doch, niemals würde ich doch sowas sagen.
Evil Apfelkern.
Keine Sorge, das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Der ist da halt der Vater von Schneewittchen, also der König, der natürlich dann ziemlich früh stirbt. Sean Bean macht es ja. Das hat ja schon mit Herr der Ringe angefangen. Der ist ja auch als erster von den Helden gestorben. Und egal welche Serie oder sonst sowas, wo er dabei ist, er macht immer relativ früh den Abgang.
Ist auch irgendwie geil, oder? Ja. Wenn du so deinen Namen dafür weg hast, dass du immer als erstes abkratzt.
Ja. Gab es in dem anderen Schneewittchen-Film, in Spiegeln, wenigstens mehr Liebesszenen für dich, Spritti?
Ja, aber den habe ich das nicht abgenommen. Ach. Wie gesagt, ich weiß nicht, da müssen die Schauspieler auch so ein bisschen was rüberbringen. Das ging halt gar nicht. Da hatte jetzt Snow White and the Huntsman zumindest eine bisschen ergreifende Szene von Thor, wo der so ein bisschen Monolog gehalten hat. Das war so ein bisschen was, aber ja. Also wenn man die Auswahl hat bei den beiden Filmen, würde ich sagen, geht lieber in Snow White and the Huntsman. Aber richtig gut fand ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich würde ihm vielleicht so 6,5 Punkte geben. Vor allem für die Idee. Und er war schon gut umgesetzt, also sah gut aus, sah schön aus. Nur da wäre halt noch so viel möglich gewesen. Mhm. Knut, willst du noch Punkte geben? Will noch was sagen?
Ich finde das mit den Punkten immer so ein klein wenig schwierig. Also er war meiner Meinung nach nicht schlecht gemacht, aber er war halt auch nicht so komplett top. Also ich würde ihn irgendwie so durchschnittlich mit 5 von 10 bewerten.
Da hat er dir besser gefallen als mir, aber ich gebe mehr Punkte.
Okay.
Okay, wir haben halt unterschiedliche Ansätze. Aber das kann ja jeder nachhören und dann begründen wir das auch. Aber ich habe noch eine Frage, bevor du wieder verschwinden solltest. Hast du den auf Deutsch gesehen?
Ja.
Ich habe nur den deutschen Trailer gesehen und sagen die da den ganzen Film über Snow White und Huntsman anstatt Schneewittchen?
Also der Huntsman wird, glaube ich, wirklich immer Huntsman genannt. Bei Snow White bin ich mir gerade nicht sicher.
Ich habe nur einen Trailer gesehen und da wurde halt Snow White gesagt. Und halt Huntsman. Das kann doch nicht sein.
Ich glaube, sie behalten es im Film komplett bei.
Ja. Unglaublich.
Sind das die Gebrüder Grimm-Westen?
Ja, aber ich finde wirklich, also kommt der Film dann schon hier nach Deutschland und dann, wenn sie es schon übersetzen müssen, dann kann man das doch auch übersetzen. Schneewittchen.
Ja. Hatte der Film denn Überlänge?
ja, 100, es gab, also bei mir gab es eine Pause.
127 Minuten war er lang.
Ja, wow. Ja. Und wie seht ihr das so mit den Pausen? Findet ihr das okay, wenn man ins Kino geht? Sollte es Pausen geben oder nicht?
Ich sehe das von Film zu Film so unterschiedlich, je nachdem, wie viel ich im ersten Teil getrunken habe.
Das kann man jetzt natürlich doppeldeutig auslegen.
Nein, ich
mal ausnüchtern.
Es geht mir hauptsächlich um Flüssigkeit, die dann wieder raus muss. Finde ich praktischer, als während dem Film rauszugehen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen nervig. Also ich finde so bei 2 Stunden Film, also so wie der, ist es okay, oder wenn es noch länger wird. Aber wenn man dann teilweise schon so 90 Minuten hat oder sowas, wo zwischendrin auf einmal eine Pause gemacht wird, das finde ich dann albern. Ich finde, die Zeit kann man ja auch eigentlich durchsetzen.
Ja.
Das kommt auf den Film an und wie die Pause platziert wird. Wunderschön ist ja, wenn es dann als Cliffhanger genutzt wird. Also irgendwer ist kurz vorm Sterben, die Welt geht gleich unter, Pause. Super, ja. Dann ist man 20 Minuten draußen, holt sich was zu essen, geht auf Klo, setzt sich rein und dann erwartet man, dass man sofort wieder mit drin ist. Ich finde, das zerstört ein bisschen die Spannung und die Handlung.
Ja, was mir wohl früher, als ich noch mehr Fernsehen so gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber es gab irgendwie manchmal Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen, Musikantenstadel, die mich sehr interessiert haben. Nein, die auch ein bisschen länger gingen und wo das dann irgendwie doof war, dass es im Öffentlich-Rechtlichen lief, weil ich irgendwie mal eine Pause brauchte und jetzt nicht diese Pause-Funktion, die ja neuerdings bei vielen Receivern und so gibt, dass man einfach Pause drücken kann und nachher weitergucken, obwohl die Sendung schon weiterläuft. Und da riecht mich das dann manchmal so ein bisschen auf, wenn dann irgendwie so eine 3,5-stündige Live-Sendung bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, dass man dann nicht mal kurz eine Pause hat, um sich was zu essen zu holen, um auf Toilette zu gehen oder so. Da muss man dann immer weg.
Nee, das stimmt. Bei den Öffentlich-Rechtlichen vermisse ich das auch manchmal. Also, dass so 1-2 Mal so Werbung zwischendrin wäre oder so, das wäre dann ganz praktisch.
Oder einfach nur Einzelmännchen oder so, wie heißen die?
Mainzelmännchen.
Mainz, ach, die kommen ja aus Mainz.
Mainz. Ja.
Mein Gott. Blamage.
Ja. Mögt ihr es denn generell, wenn Filme Überlänge haben, oder sucht ihr euch lieber kürzere raus? Ist das überhaupt ein Kriterium?
Kommt drauf an. Man muss das auch erstmal schaffen, so einen langen Film auch interessant zu halten. Ne? Und wenn er dann interessant ist, dann bin ich dafür.
Also, ja, ich denke, das hängt stark vom Inhalt ab. Wenn ich gut unterhalten bin, dann kann er mir eigentlich gar nicht lang genug sein. Und bei anderen Filmen wäre ich halt froh, wenn er schon viel früher vorbei ist. Das hängt auch danach so ein bisschen zusammen, wenn ich den Film so überlege, war jetzt alles schlüssig oder sonst irgendwie sowas. Ich habe vor kurzem irgendwo, keine Ahnung, auf einem der hinteren Sender, als ich Langeweile hatte im Fernsehen, einen Film gesehen, wo ich schon wieder vergessen habe, wie der heißt, mit Melissa Joan Hart. Und der war, glaube ich, nicht im Kino, das war, glaube ich, irgendein Fernsehfilm, zumindest dafür gedreht. Und der war dann halt auch so Fernsehfilmlänge, ich weiß nicht, so 70 Minuten oder sowas. Und ich habe den geguckt und zwischendrin, kennt ihr das, wenn man auf einmal irgendwie so Logiklöcher feststellt? Also so irgendwie so, wo irgendwas passiert und du weißt nicht warum. Mhm. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist, als ob die vorher irgendeinen Teil rausgeschnitten haben, wo da drauf hingearbeitet wurden. Also da sind Leute, Charaktere eingeführt worden, die auf einmal überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Dafür sind wieder völlig andere aufgetaucht auf einmal, wo du dir gedacht hast, wo kommen die jetzt her? Hm. Und dann ärgere ich mich, dass es so kurz ist, weil die dann mit Sicherheit irgendwas rausgeschnitten haben, um den Film in ein bestimmtes Format pressen zu können.
Dann, ja. Bei solchen Situationen habe ich immer das Gefühl, huch, habe ich jetzt geschlafen oder kommt das einfach so?
Ja, das ist ein bisschen genau. Verwirrend. Aber grundsätzlich, was ich vielleicht noch anmerken wollte, was mir gerade noch eingefallen ist, bin ich schon so für lange TV-Sessions, so am Stück, muss noch gar nicht mal unbedingt ein Film selbst sein, sondern vielleicht auch irgendwie eine Trilogie oder irgendwie mehrere Serien hintereinander und dann alleine oder mit einem Kumpel oder so, sich die zusammen reinziehen, finde ich manchmal cool, wenn man dann irgendwie so einen kleinen Marathon macht, ist manchmal auch ganz gesellig dann. Wenn man so vielleicht einen Themenabend hört sich jetzt schon übertrieben an, aber ja, wie ich sagte, halt ein paar Sendungen oder eine Trilogie.
Ja.
Im Kino würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht antun. Sorry.
Zum Beispiel Herr der Ringe war ja eh schon verhältnismäßig lang, die einzelnen Teile. Und dann kamen ja irgendwann ständig neue Editionen raus, dann auch der Extended Director's Cut mit was weiß ich, wie viele zusätzlichen Minuten.
Ja.
Hatte ich zum Beispiel kein Problem mit. Ich mag den Film ziemlich.
Ja.
Und da war ich dann halt auch froh, auch wenn es einigermaßen belanglose Szenen waren, das hat mich nicht gestört, dass der dann halt alles länger wurde.
Mhm.
Noch, was weiß ich, jeweils 20 Minuten oder sowas. Das war schon gut.
Sag mal, könnt ihr euch zufällig noch an Dr. Horrible Sing-Along-Block erinnern?
Ja.
Das hat jetzt zwar nichts mit Überlänge zu tun, weil er ein ganz kurzes Web- wie nennt man das?
Web-Musical.
Web-Musical war. Und die wollen jetzt halt auch eine DVD davon rausbringen. Zuerst war es ja möglich, irgendwie über Hulu und über iTunes das zu besorgen. Anfangs konnte es man auch freigucken. Ich habe mir das geladen, besonders auch den Soundtrack. Ich stehe irgendwie drauf. Und jetzt wollen sie wohl eine DVD rausbringen. Und der Clou ist halt, dass der Regisseur
Joss Whedon,
genau, den Kommentar auch einsingt als Musical. Das fand ich irgendwie so meta lustig, keine Ahnung. Fand ich irgendwie eine ganz coole Idee.
Guckt ihr sowas eigentlich bei so DVDs, dass er auf den Kommentar, also den Kommentartrack anschaut?
Kommt drauf an,
wie ganz, mir ganz der Film selten
gefallen hat.
Ja.
Ich glaube, ich habe das bis jetzt überhaupt nur eins oder zwei Mal gemacht. Das wäre ansonsten einfach viel zu nervig, anstrengend und uninteressant.
Ja, es kommt drauf an, ob es der erste Film am Abend ist. Ja.
Ich finde, da geht auch manchmal geht so ein bisschen die Magie auch verloren. Wenn du dann hörst, wie der Regisseur erzählt, wie er das gedreht hat oder wie er da eingestellt hat, das ist genauso, finde ich, wie wenn man Bilder von irgendeinem Filmset sieht und du siehst halt auf einmal, dass die nicht auf dem Planeten mit den bösen Aliens sind, sondern einfach nur in komischen Anzügen von der grünen Wand. Das finde ich immer so ein bisschen enttäuschend.
Das stimmt, das recht. Ja.
Wenn du so den Blick da hinter die Kulissen hast, das dann siehst.
Ja.
Ich wollte gerade noch auf einen Kommentar im Chat eingehen, von vor 4 Stunden ungefähr. ja, Connor, ich bin nicht schwul und habe dennoch Twilight gesehen. Aus Versehen. Also ich habe den ersten Teil geguckt, weil ich gedacht habe, oh, Vampire. Interessant, mal gucken. Und natürlich ist gar nichts für mich. Aber ich habe dann gedacht, ich schaue mir auch noch den zweiten Teil an, zur Sicherheit. Dass es wirklich noch so schlimm weitergeht. Ja, es geht noch so schlimm weiter und furchtbar. Ja.
Andere hauen sich eine Peitsche auf den Rücken und nein,
ja.
Ich habe dich unterbrochen, Apfelkern, sag mal.
Ich wollte sagen, ich habe den im Flugzeug gesehen. Da kann man ein bisschen schlecht wegrennen. Und dachte mir, ach, jetzt ist er auch schon dabei, dann ziehe ich mir rein. Super. Und dann saßen dann kleine Kinder um mich rum und meinten, oh, ist das toll, ist das aufregend und oh, ist der hübsch. Und ich dachte mir, okay.
Aber ich hatte auch eine Bekannte, die fuhr da wirklich richtig drauf ab. Kann natürlich jetzt keinen Namen nennen oder so, aber die hat sich sogar das Kleid von Bella gekauft und irgendwie so eine Dose, wo dann Musik rauskam und so. Und war echt total im Fieber. Das fand ich schon bemerkenswert.
Aha.
Ja, ich finde halt, die Autorin hat halt ein bisschen Schaden und das Ganze, was dahinter so steht, dieses Wertekonzept und sowas, finde ich halt ein bisschen furchtbar, aber naja, okay. Ich meine, wenn Kinder drauf abfahren, sollen sie halt machen, aber ich finde es halt nicht gut. Ich finde auch die Schauspielleistung da drin halt nicht gut. Also selbst wenn ich den Film jetzt so als Film einfach nur geguckt habe, allein Kirsten Stewart da drin, halt, die hat halt wirklich nur einen Gesichtsausdruck. Da gab es irgendeine Szene, wo dargestellt werden sollte, wie die Zeit vergeht und nichts passiert. Und du siehst sie halt ständig. Und da hätte man halt so viel machen können oder zeigen können in der Mimik. Mhm. Du hast halt diesen einen Gesichtsausdruck, wo nichts passiert.
Ja.
Das ist so ärgerlich.
Und abgesehen von der schauspielerischen Leistung, es passiert auch im ganzen Film irgendwie nichts.
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Das ist ja dasselbe, ja, warum ich so ein Problem mit so Kunstfilmen habe.
Ich bin so verliebt, es passiert nichts.
Ich will ein bisschen.
Es ist so ein Wahlkampf. Es passiert nichts. Stirbt mal einer.
Aber ich denke mal, den Charme für viele Mädels macht dann auch aus, dass dann halt irgendwie besonders attraktive, zumindest habe ich ja schon oft gehört, Hauptdarsteller mit dabei sind. Und dass das dann auch so ein bisschen den Reiz ausmacht. Hier, wie heißt der Edward und wie heißt der andere? Team Edward und Team Jacob. Ja. Und das, ja, dass die auch allein schon so Teams bilden können, finde ich auch schon krass. Und naja, aber der Film hatte ja auch schon ganz schön Hype so. Oder hat.
Ja, klar. Ja. Ist das eigentlich durch?
Puh, da bin ich jetzt überfragt.
Gibt's da kommt noch ein Teil.
Vierten oder so?
Ich glaube, die haben wie bei Harry Potter irgendwie den letzten Teil wieder so geteilt oder sowas, um dann noch mehr zu machen. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, für so viel, dass so viele Pausen mittlerweile in Kinofilmen sind. Weil da gehen die Leute ja dann raus, holen sich mal was zu essen, nochmal was zu trinken.
Ah, im Chat steht gerade, es kommt noch einer.
Entweder. Danke, danke, Kari.
Wer ist denn aus diese
Hallo, Zahn? Kari.
Breaking Down Part 2. Haben sie wirklich in zwei Teile gesplittet. Unfassbar.
Ja. Super. Sacht. Dann nehmen sie auch noch die kleinen Teenager-Mädchen aus.
Ja.
Dann verkaufen sie Moral.
Mhm. Furchtbar, ja. Oh nein, komm. Wir warten, bis wir verheiratet sind. Zack, oben, hoch, schwanger.
Super.
Hab ich jetzt gespoilert?
Ey Mann, ich wollte doch noch gucken. Ja.
Oh, dann wärst du mit deinem Fanshirt ins Kino gegangen?
Ja, genau.
Ja. Ach, allein, komm, wir müssen irgendwie Leute so heiß machen und dann lassen wir einfach den Typ sein T-Shirt ausziehen, sein Sixpack zeigen, egal ob es irgendwie Sinn für die Handlung macht oder nicht. Einfach mal ausziehen, zeigen, Schnitt, nächste Szene. Hauptsache, wir haben es mal reingepackt.
Der hat doch nicht umsonst trainiert.
Habt ihr die Parodie eigentlich gesehen?
Wie hieß Beileid?
Beileid. Ja, Beileid, ja. Genau. Ich habe die, glaube ich, mal gesehen, kann mich aber nicht mehr an viel erinnern. Auf jeden Fall waren einige Szenen schon ganz lustig soweit.
Ja, diese ganzen Parodiefilme, die finde ich eigentlich noch schlimmer.
Ja?
Ja.
Ich finde, was damals okay war Scary Movie 1, weil das da halt noch relativ neu war.
Ja.
Ich meine, vorher waren das alles so Mel Brooks-Verfilmungen, die sowas auf die Schippe genommen haben oder so Sachen wie Hotshots. Hotshots war noch toll. Es hat noch Substanz gehabt. Sagt euch das noch was? Hotshots mit Charlie Sheen.
Nee, sagt mir jetzt
nicht. Als Rambo-Verschnitt, der Jagd auf Saddam Hussein macht und Saddam Hussein ist da halt der Böse, der so einen Schönheitsfleck hat, der den ganzen Film über irgendwie so in seinem Gesicht hin und her wandert.
Ja.
Hotshots, großartig, wer den noch nicht gesehen hat, Teil 1, Teil 2, sehr, sehr lustig. Und dann finde ich, später kam noch Scary Movie, das war noch okay, aber dann hat sich das auch so, ja, ich fand dann das auch nicht mehr lustig, diese ganzen Parodiefilme. Also sie waren dann teilweise halt noch platter als das, was sie eigentlich parodieren wollten.
Genau, genau das trifft auf diesen Twilight-Film und seine Parodie zu. Bei dem Originalfilm frage ich mich schon, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das die Parodie? Und deshalb wirkte das andere einfach nur noch lächerlich. Netter Versuch, aber nee.
Das Lustige oder das Komische daran fand ich eigentlich nur, wie dann reagiert wurde von denjenigen, die den ursprünglichen Film top fanden oder überragend fanden und dass die das dann halt gar nicht abhaben konnten Und das war eigentlich ganz lustig für mich. Aber ja, ansonsten, aber hast schon irgendwie recht, die sind ja auch irgendwie extrem low budget meistens, teilweise sogar so Fanproduktionen. Wie war das denn damals bei Herr der Ringe? Gab es da, glaube ich, auch was, oder mit dem Kiffen und so, ne? Und Wacken und ja. irgendwie sowas kann ich mich noch erinnern.
Meine Frau, die Spartaner und ich und so weiter.
Ja, und ja, ist schon teilweise relativ schlecht. Habt ihr schon recht.
Also ich kann es auch nicht beurteilen. Ich sage das jetzt einfach nur aus der puren Arroganz. ich habe keinen einzigen von den Filmen gesehen. Ja. Ich glaube, Scary Movie 2 war, glaube ich, der letzte, den ich gesehen hatte.
Ja.
Aber um nochmal kurz auf die Märchen zurückzukommen, das scheint ja im Moment eh gerade so halt tierischen Mode zu sein. Apfelkern, du hast ja vorhin gesagt, dass da noch irgend so ein Film kommt oder sowas. Ne?
Ja, da kommt noch ein dritter Schneewittchen-Film. Also volle Dröhnung dieses Jahr.
Ich habe irgendwie gedacht, es kämen nur zwei und das war jetzt mit Spieglein und Snow White durch. Aber wenn dann noch einer kommt, Wahnsinn. Und im Fernsehen halt auch. Also ich meine, es wird noch dauern, bis es hierher kommt. Aber ich hatte letzte oder vorletzte Folge ja schon mal angesprochen, es gibt jetzt eine Fernsehserie namens Grimm, die gerade die erste Staffel durch hat und auch wieder verlängert wurde, wo es halt darum geht, dass die ganzen Monster aus Grimms Märchen wirklich existieren, aber wir Normalsterbliche die nicht erkennen können. Aber die Nachfahren der Grimms, die können das und machen Jagd auf die. Und da hat man dann jede Woche so ein Monster, wo dann dieser eine Nachfahre der Grimm halt Jagd drauf macht. Und eine andere Serie, die ich sogar noch besser finde, die auch einen sehr interessanten Ansatz hat, ist Once Upon a Time. Auch einer der erfolgreichsten Starts der letzten Season. Sagt euch das irgendwas?
Mm. Nö.
Da spielt die Hauptrolle die Vorgängerin von 13 bei House, Jennifer Morrison.
Ja.
Die Handlung ist die böse Königin fühlte sich verarscht von Schneewittchen und Prinz Charming. Und hat deswegen über Märchenland einen Fluch gelegt. Und die alle in einer Stadt in unserer Realität gefangen. Die Stadt heißt Storybrooke. Und da leben die alle und wissen nicht, dass sie eigentlich irgendwelche Monster oder sonst irgend sowas sind. Und außer ein, zwei Leuten, die halt darum kämpfen, dass das wieder in Märchenland wird. Und das finde ich auch sehr schön gemacht. Aber irgendwie scheint das, da haben wir wohl auch schon mal drüber gesprochen, sagt mein Erinnerungsvermögen, Connor.
Netten Namen hat dein Erinnerungsvermögen.
Der Connor im Chat übrigens. Ja.
Es sollte jeder einen kleinen Connor auf seiner Schulter haben.
Du hast ja schon seine E-Mail-Adresse.
Ja. Genau.
Fütterst du ihn auch mit Nutella?
Ja, brav ist ja. ja, auf jeden Fall scheint es so in Mode zu kommen. Ich finde es eigentlich sehr cool, weil ich meine, die Amis haben ja nur ihre ganzen Superhelden, weil sie keine Märchen und keine Sagen haben. Und wir haben hier lauter Märchen und Sagen, die halt so viel interessanten Stoff hergeben, wo man wirklich was Gutes draus machen kann.
Habt ihr denn ein Lieblingsmärchen?
Ich kenne die ehrlich gesagt alle gar nicht mehr. Also ich musste jetzt nach diesem ganzen Kram, wo ich in den Fernsehserien was über Schneewittchen gesehen hatte oder die beiden Filme jetzt gesehen hatte, musste ich jetzt vor der Sendung erst mal durchlesen, wie Schneewittchen eigentlich wirklich war. Also was da wirklich passiert ist. Das sind ja so unheimlich viele. Ich fand, also es ist kein richtiges Märchen, aber was ich schön fand so als Märchenart ist, diese Geschichte von Prinzessin Butterblume oder sowas. Ich komme jetzt nicht drauf, wie das Buch heißt.
Däumelinchen?
Nee. Das ist ein relativ modernes Buch. Und da schreibt so ein Autor, der irgendwelche Aufzeichnungen gefunden hat, wie sein Großvater ihm ein Märchen erzählt. Und dann erzählt er das Märchen. Das fand ich fantastisch. Wir werden es verlinken, wenn es mal wieder einfällt. Aber das war auch so eine schöne Märchengeschichte, die mir gut gefallen hat.
Zum Thema Märchen fällt mir auch noch irgendwie ein, wir hatten mal eine Lehrerin, im Kunstunterricht. Und sie hat uns halt die Aufgabe gegeben, malt doch mal einfach irgendein Märchen, wie ihr euch das vorstellt. Aber ohne Gewalt, weil Märchen sind ja auch ohne Gewalt. Und dann habe ich mir so gedacht, hä? Die meisten Märchen sind total brutal teilweise. Meisten teilweise, ja. Also manche sind auf jeden Fall brutal. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden, warum sie jetzt meinte, nee, keine Gewalt, bitte.
Da muss ich nur an diese Diskussion denken, dass Kindern keine Märchen mehr erzählt werden sollten, weil halt dann die böse Hexe verbrannt wird und umgebracht und Blut. Und ja, dass die Kinder davon Albträume bekämen oder so. Aber das stimmt schon. Kennt ihr das Märchen vom König Blaubart? Ist es überhaupt ein König gewesen? Mm-mm. Kennt ihr das? Es geht wieder darum, ein Mädchen, keine Ahnung, ob es jetzt ein armes war, wird verheiratet mit dem reichen Blaubart. Und der hat dann ein schönes Schloss und geht auf eine Reise. Und er gibt ihr Schlüssel für, also ich glaube, es ist ein Universalschlüssel für alle Räume und sagt, sie kann überall rein, außer in ein Zimmer. Ja. Und was macht sie? Sie ist neugierig und geht dann rein. Und da drin ist alles voller Blut und die Leichen seiner früheren Frauen, was dann natürlich super ist für die Kinder. Und er kommt dann zurück, findet raus, dass sie da drin war, weil der Schlüssel blutbefleckt ist und da es ein magischer Schlüssel ist, lässt er sich nicht abwaschen und will sie umbringen, aber sie wird dann von ihren Geschwistern irgendwie gerettet und alles ist schön. Und bei der Geschichte mit dem Zimmer voller Leichen hatte ich teilweise früher richtig Albträume. Schon allein die Vorstellung.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Die sieben Raben fand ich noch ganz schön.
Machen wir eine kurze Zusammenfassung?
Vater hat sieben Jungen, und dann kriegt er ein Mädchen. Er schickt die Jungen Wasser holen an eine Quelle. Die Brüder streiten und trauen sich nicht nach Hause zurück, weil sie so lange zurückhängen. Der Vater ärgert sich drüber und denkt, die hätten irgendwie vergessen und würden nur rumspielen. Und sagt, ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben werden. Und dann werden sie alle zu Raben. Und das Mädchen wächst dann auf und weiß nicht, dass es Brüder hat und erfährt es später von anderen Leuten und macht sich dann auf die Suche nach ihren Brüdern. Dann muss sich irgendwie einen Finger abschneiden, um irgendwo in ein Schloss reinzukommen und
muss sie dann 7 Jahre schweigen oder sowas? Da gibt es auch irgendwie eine Geschichte. Naja, das Material ist sowieso vielfältig variiert und taucht immer wieder auf.
Ja, dann das ist auch wie bei Schneewittchen und den Zwergen, dann isst er auch den Raben was von ihrem Teller und was vom Becherchen und ja, und auf jeden Fall erlöst er dann später ihre Brüder und die werden dann wieder zum Menschen. Das fand ich ganz schön. Ist ja auch so ein bisschen dann aufgenommen, in Kraba taucht das ja auch auf, wo die alle zu Raben werden und so. Krabbert habe ich auch gerne gemocht.
Ja.
Das haben wir mal in der Schule vorgelesen bekommen. Auch im Kunstunterricht übrigens. Und haben halt ja, also wir hatten Kunstunterricht und da halt dann gemalt oder sonst was machen sollen und unsere Lehrerin hat dann währenddessen halt praktisch Märchen vorgelesen. So als Unterhaltung. Fand ich eigentlich auch ganz schön.
Ja, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut an die ganzen Märchen erinnern und wie sie heißen. Da muss ich nochmal gucken.
Haben die deine Eltern denn keine vorgelesen?
Kann mich nicht erinnern. ja, ich hatte bestimmt irgendwie, also ich kenne natürlich auch einige, ne? Rumpelstilzchen fand ich auch ganz lustig, was da teilweise so rausgemacht wurde. Und ja, natürlich die ganzen Sachen, die so jeder kennt, ne? Rotkäppchen, Frau Holle oder Aschenputtel. Aber daraus jetzt irgendwie mein Favorit, wüsste ich jetzt gar nicht so. Da gibt es bestimmt noch ganz viele, einige von denen ihr auch gerade geredet habt, die ich noch gar nicht kenne, die viel besser sind.
Ja.
Ich müsste mir, irgendwie habe ich so ein bisschen Lust, ich müsste mir mal wieder so gesammelte Märchen kaufen. Ich meine, es gibt ja unglaublich viele, allein was die ganzen Gebrüder Grimm gesammelt haben.
Hattest du nicht ein Kindle? Ich glaube, die gibt es sogar umsonst, so ein Projekt Gutenberg oder so.
Ich glaube auch. Ich werde auf jeden Fall mal gucken.
Späte Bildung. Das kommt noch. Würdest du denn deinen Kindern, wenn du welche hättest, Märchen vorlesen oder sagst du, es ist viel zu brutal und ist nicht mehr modern? Die sollten dann lieber Sailor Moon gucken. Obwohl das ja auch nicht mehr so aktuell ist. Hm.
Sailor Moon ist...
Ja, ist nicht so die neueste Serie.
Bisschen an My Little Pony.
Märchen oder Tabaluga? Was hättest du denn gerne für die Kinder?
Nö, ich würde schon ein Märchen vorlesen. Ich finde, Märchen sind halt, in der Regel sind ja nicht so lang. Du kannst immer so abends so einen vorlesen. Kommt halt drauf an. Also so Sachen mit, ich weiß, die Geschichte, von der ich eben erzählt hatte, wo sie das Schloss mit ihrem Finger öffnen muss. Weil eigentlich sollte das mit so einem Hähnchenbein zu öffnen gehen, aber sie verliert halt den Knochen und hat halt nichts anderes, schneidet sich den Finger ab. Das hat mich schon ein bisschen verstört in meiner Kindheit. Damals so die Vorstellung, Finger abschneiden und sowas. Aber och, ich weiß nicht. Mit schon so Märchen. Ich habe keine Ahnung. Mir hat es nicht geschadet, glaube ich.
Ich wüsste jetzt gar nicht. Ich würde vielleicht auch überlegen, ob man vielleicht irgendwie so peu à peu irgendwie so ein Buch vorlesen kann, was ich damals cool fand. So Das Sams fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Und ja, aber Spritti hat schon recht, so mit dem Argument, dass das eigentlich immer so kleine, kurze Geschichten sind. Zwar nicht unbedingt immer 100% kindertauglich, aber gehört ja dann auch irgendwie so ein bisschen zum Grundwissen dabei, was mir jetzt zum Beispiel teilweise dann auch fehlt.
Ja, das stimmt. So kleine, kurze Geschichten, damit man die Kinder schnell ins Bett kriegt, ja.
Ja, ich finde dann manchmal hier, der Connor erwähnt gerade noch im Chat, hier Strubbelpeter. Manchmal geht's ja auch in Märchen so um den erhobenen Zeigefinger und alles muss irgendwie moralisch einwandfrei sein und so. Und also wenn es dann zu sehr in die Richtung geht, man wird irgendwie für irgendwelches Verhalten bestraft, dann würde ich das Märchen vielleicht auslassen dann.
Aber das ist doch immer der Grundstrang von Märchen. Es gibt ein klares Gut, es gibt ein klares Böse. Es gibt irgendein Ereignis, es entsteht eine Handlung, es scheint alles böse auszugehen, es kippt und endet im Happy End mit einer Moral.
Ja, klar, aber die Moral sollte nicht zu stark sein, meiner Meinung nach. Also die Konsequenzen des Bösen, des Bösemachens sollten nicht zu stark ausgeprägt sein. Also dass dann Kind irgendwie, wie du schon sagtest, nachts noch im Bett liegt und Angst hat, sich zu bewegen oder so, dann finde ich schon zu heftig.
Die Moral von der Geschichte
gibt es nicht.
Und wenn sie nicht gestorben sind,
kenne ich nicht,
dann leben sie noch heute.
Okay.
Ach ja.
Ist mir übrigens wieder eingefallen, die Brautprinzessin.
Mhm.
Ist okay. Das Buch, was ich gemeint hatte. Erst morgen stellen klassische Erzählungen von wahrer Liebe und edlen Abenteuern.
Oha.
Habe ich irgendwann schon mal drüber geredet, vor 20 Folgen oder so.
FSK 18?
Nein.
Ich lese dann Charlotte Roche vor. Gott, ey, das wurde mir schon schlecht. Habe ich nicht ganz geschafft, aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
Also das ist so ein Buch, der Autor erzählt in autobiografischer Form, wie er dieses Märchenbuch von seinem Vater oder Großvater erzählt bekommen hat. Und dann hat's zwischendrin immer praktisch seine Kommentare, wie er erzählt, ja, und dann hat er mir das erzählt und das erzählt und zwischendrin die eigentliche Geschichte halt um die Brautprinzessin bzw. Prinzessin Butterblume. Und ich fand das total toll. Also das hat mich total fasziniert und da war ich sogar schon älter, als ich das gelesen habe. Wirklich sehr, sehr tolles Buch. Sehr aufregend, sehr spannend und ist auch verfilmt worden, aber ich glaube nicht so doll.
Mhm. Ja. Jo.
Ja.
Sollen wir es dabei belassen? Leute.
Und ja, die Moral von der Geschichte? Dann hören wir auf.
Ja.
Okay. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann hören wir uns wieder bei Popular auf dem Couch 36.
Yay!
Suppi.
Ja. Kommentiert gerne. Ihr könnt uns ja auch erzählen, was ihr für Lieblingsmärchen oder so habt oder an was ihr euch noch erinnert, falls ihr in eurer Kindheit irgendwie sowas vorgelesen bekommen habt oder so. Was könnt ihr noch kommentieren? Ihr könnt uns kommentieren, falls ihr die Filme gesehen habt, Melancholia, Spieglein, Spieglein, Schneewittchen und der Jägersmann, wie es euch gefallen hat.
Genau. Selbst wenn kein Kommentar dort steht, ihr könnt gerne den ersten verfassen.
Er muss auch nicht perfekt sein.
Genau. Ja. Er darf auch nur Danke heißen. Nein. Okay, da war doch. Komplett frei dieses Mal. Keine Regeln. Nächstes Mal wieder.
Genau. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.